Medially
oder Medially,
der Medienkompetenz-Podcast.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingsmedienkompetenz-Podcast, nämlich dem Medially oder auch Medially-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wir sind...
Hi, ich bin Natascha.
Und ich bin Kim. Und heute muss man sagen, haben wir wirklich was ganz Besonderes mal vor, in ganz vielerlei Hinsicht.
Genau, wir haben uns nämlich heute mal wieder eine coole Gästin eingeladen. Und ja, da du sie auch entdeckt und eingeladen hast, Kim, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr. Wer wird heute in unserem Podcast zu Gast sein als Gästin?
Entdeckt habe ich sie nämlich über Instagram. Wieder mal so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, auf Instagram kann man auch richtig, richtig tolle Sachen entdecken. Da sie sich damit nimmt, irgendjemand, dem ich folge, hat irgendwas von ihr verlinkt und dann bin ich auf den Account, weil mich das interessiert und weil es auch dich interessiert, das weiß ich nämlich,
das Thema. Das stimmt.
Wir haben uns ja sogar vor mittlerweile 10 Jahren auf jeden Fall mal intensiver in einem wissenschaftlicheren Rahmen damit beschäftigt. Es geht nämlich um das Thema Bilderbücher heute, mal was ganz anderes für uns. Aber erinnerst du dich dran, was wir da mal vor 10 Jahren dazu gemacht haben?
Ja, absolut. Ich weiß noch, dass ich dieses Seminar total cool fand, dass ich das total geliebt habe, mich damit auseinanderzusetzen mit Bilderbüchern, dass wir Rezensionen geschrieben haben für Bilderbücher. Dann hat man auch eine Hausarbeit dazu gemacht. Ich weiß, dass das so mein erster richtig großer Kontakt war mit der Stiftung Lesen, wo ich nach wie vor ein ganz großer Fan bin. Ja, an was erinnerst du dich noch?
Ich war nicht in dem gleichen Seminar wie du.
Ah, aber du hast das ein bisschen kreativer gemacht, ne? Du warst, glaube ich,
genau,
in diesem
Seminar. Genau, ich habe ein Seminar belegt bei einer Illustratorin und da haben wir in dem Seminar selbst Kinderbücher gestaltet, beziehungsweise Bilderbücher gestaltet für Kinder als Zielgruppe. Und das war auch mega cool. Da war ich in meiner Bastelleidenschaft drin und habe ein schönes Buch, finde ich, gestaltet.
Ja. Ich erinnere mich sogar noch, Dorothee Mahnkopf war das. Die hat mir nämlich danach noch ein Interview gegeben für diese Hausarbeit, von der ich gerade erzählt habe, was ich mega, mega nett fand, weil ich wusste, dass ihr bei ihr da ein Seminar hattet. Ja, okay, aber zurück zu unserer Gästin. Hast du den Namen schon verraten? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Nein, unsere Gästin heißt Ilona Stütz und ich habe sie entdeckt, weil sie sich nämlich, vielleicht, sie erzählt gleich noch mehr selber, sie wird nämlich heute, das ist ja eine Premiere für uns, live hier zu Gast sein bei uns und sie beschäftigt sich ganz intensiv mit Bilderbüchern und womit genau, das erzählt sie vielleicht am besten sogar selbst. Sie hat auf jeden Fall eine tolle Instagram-Seite, die wir euch auch verlinken in den Shownotes, wo sie immer wieder auch Bilderbücher vorstellt, Themen darin vorstellt und allein das liebe ich einfach, weil man das ja sonst gar nicht mitbekommt. Also ich gehe planlos in eine Buchhandlung und schaue mir irgendwie an, was gefällt mir und was für Themen in Bilderbüchern alle behandelt werden, was für Inhalte man so aus der Illustration mitnehmen kann oder was für Weltbilder, vielleicht auch Stereotype. Das finde ich schon sehr spannend und deswegen freue ich mich total, dass sie heute dabei ist. Aber vorher habe ich noch eine Frage an dich. Was war denn dein Lieblingsbilderbuch als Kind?
Boah, ein einziges auswählen.
Kannst auch 2, 3 sagen.
Das ist schwierig, da erwischst du mich kalt. Doch, ich hatte ein sehr, sehr künstlerisches Buch, was ich super gerne geliebt habe. Da stand vorne drin, dass an diesem Buch 5 Jahre gezeichnet wurde. Ich weiß noch, dass das losging mit "Einst liebte der Wind ein Wolkenkind, weiß duftig und zart nach Wolken, er zog es über den Himmel geschwind." Ich glaube, ich kann es bis heute auswendig. Und jetzt frag mich nicht, wie das Buch heißt. Wahrscheinlich irgendwas mit Wolkenkind, aber das fand ich unheimlich toll, einfach weil die Bilder so, so schön waren und ich diese Reime, wie gesagt, irgendwann mitsprechen konnte. Doch, ich glaube, das war echt eins meiner Favorites. Es endet übrigens mit "Schön war es dir zu begegnen, aber jetzt muss ich leider regnen."
Oh, süß. Ja. Das müssen wir nachher mal googeln. Ja. Das finden wir bestimmt raus, wie das Buch heißt. Dann können wir euch das auch empfehlen hier noch.
Ja, und bei dir?
Ja, mir sind 2 so im Kopf geblieben. Ich glaube, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das gibt es auch immer noch, ist von Astrid Lindgren, "Tomte und der Fuchs". Vielleicht kennst du es auch. Eigentlich ein total simples Buch. Also heute weiß ich nicht mehr so genau, was mir daran so gefallen hat. Ich finde es immer toll, wenn ich das in Buchhandlungen sehe und verschenke das auch sehr gerne. Und die zweite Kategorie, da habe ich jetzt kein besonderes, das ich hervorheben kann. Kennst du die Lurchi-Bücher?
Ich habe die als Kind nicht gelesen, aber ich kenne Lurchi auf jeden Fall, die Figur.
Ja, ich glaube, das ist ja so von Salamanderschuh. Ich weiß gar nicht, ob es diese Marke noch gab. Die haben eben diesen Lurchi-Salamander gehabt und haben dazu so Art Comicbücher waren das eigentlich. Und dann hat man halt eben diese Helden aus diesem Lurchi-Universe mitverfolgen können auf verschiedenen Abenteuern. Und da hatte ich dann verschiedene Bände. Und das fand ich ganz toll.
Sehr schön. Da kommen wir direkt ins Schwelgen. Aber jetzt würde ich sagen, ist es an der Zeit, dass wir die Ilona mal dazu holen. Und ja, ich freue mich total und bin ganz, ganz gespannt, was sie uns zu erzählen hat.
Ja, und dann sage ich herzlich willkommen, Ilona. Schön, dass du bei uns bist. Jetzt haben wir gerade schon drüber geredet. Ich kenne deine Instagram-Inhalte, aber unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich noch gar nicht. Deswegen kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
Mein Name ist Ilona Stütz. Ich komme aus Österreich, wie man vielleicht hören kann zwischendurch. Ich habe an der Kunstuniversität Linz Kunstvermittlung auf Lehramt studiert und Mediengestaltung. Und habe mich damals bei meiner Abschlussarbeit mit dem Thema erzählte Sachbilderbücher für Kinder und Jugendliche befasst und fand das total spannend. Und aus dieser Notwendigkeit der Abschlussarbeit ist halt dann einfach eine Leidenschaft geworden, wo ich mich eben sehr gerne mit Bilderbüchern und auch Comics vor allem beschäftige und schaue, wie die so widerspiegeln, was so im gesellschaftlichen Diskurs verhandelt wird.
Was war denn dein Lieblingsbuch aus der Kindheit, um mal ganz nach vorne zu springen? Wie hat das bei dir alles so angefangen? Erinnerst du dich noch?
Das ist ja spannend. Ich habe die Fragen vorab bekommen und habe echt überlegt. Und mir sind aus meiner Kindheit nur, glaube ich, 3 Bücher eingefallen, die gar nicht so sehr, weil die so toll waren, sondern weil das Bücher waren, die wir neu bekommen haben. Also irgendwie meine Mutter war alleinerziehend, hatte 2 Kinder. Und da war schon so, dass wir ein großes Zimmer hatten mit allerlei Spielsachen, aber alles halt secondhand, weil irgendwie teils der Zeit und Geld fehlte und auch die Notwendigkeit. Irgendwie, es war so ein symbolisches Dorf an Freundinnen meiner Mutter, die alle Kinder im gleichen Alter hatten, und da hat man das halt so wie Kleidung weitergegeben. Ich bin eher so ein Kassettenkind. Es lief ganz viel Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina. Und genau, ich glaube, das war einerseits so ein bisschen, weil meine Schwester und ich das gerne beim Spielen hörten. Aber ganz klar auch, weil meine Mutter halt einfach wenig Zeit hatte, vorzulesen. Also ich weiß noch, als ich dann in die Schule kam und dann lesen lernte, habe ich quasi alle Bücher verschlungen, die irgendwie gingen. Aber so wirklich Bilderbücher an sich kann ich mich an wenige erinnern.
Magst du mal eins noch exemplarisch nennen, an die du dich erinnern kannst?
An die Gute-Nacht-Schaukel, die kann ich mich erinnern, weil da gab es auch eine Kassette dazu und die war ganz schön, weil da gab es eben Musik mit Bildern und wirklich so, genau, es passte gut, einfach mit dem, der Vater, der das Kind zu Bett brachte, und irgendwie hat man, da gab es da auch so ein bisschen wahrscheinlich auch Wunsch, Identifikationspotenzial drin, genau.
Also da haben wir jetzt schon 3, 4 Bücher, die wir 3 auf jeden Fall gerne gelesen haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe gerade auch schon von meinem Lieblingsbuch erzählt und ich weiß auch gar nicht, warum ich das so toll fand rückblickend. Das war nämlich Tomte und der Fuchs von Astrid Lindgren. Aber du hast gerade schon was angesprochen, und zwar hast du gesagt, du kannst dich an andere Medien, wie zum Beispiel Kassetten, ganz stark erinnern. Ich glaube, da geht es Natascha und mir genauso. Was wir ja häufig hier im Podcast diskutieren, ist, dass es so Medien gibt, die gesellschaftlich sehr positiv wahrgenommen werden. Und dann gibt es wieder Medien, die werden sehr negativ wahrgenommen, insbesondere in Kinderhand. Also dieses Klischee, ich hatte erst kürzlich wieder ein Gespräch, wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich? Und dann sage ich, was ich beruflich mache, dass ich Medienpädagogin bin. Dann kommt ganz oft, ja, das ist ganz schlimm heute, die kleinen Kinder schon mit den Tablets im Café oder mit den Smartphones im Café. Das ist so ganz schnell, das ist ganz schlimm. Und wenn ich das jetzt vergleiche, ein Kind im Café mit einem Bilderbuch, dann ist es plötzlich ganz positiv. Und da wäre meine Frage jetzt so an dich, hast du eine Idee, warum wir Bilderbücher so positiv bewerten und ob die Relevanz von Kinderbüchern wirklich so hoch ist in allen Familien oder ob das eigentlich nur so ein Bild ist, das manche von uns vielleicht in sich tragen?
Ich finde die Frage total spannend und es war auch so ein bisschen eine Frage, die so, also ich habe damals dann bei meiner Abschlussarbeit ja Bücher analysiert und da Gespräche geführt mit den Autorinnen und Illustratorinnen, die ganz viele Einblicke haben in die Entstehungen und Entscheidungen, wie sie was gestaltet haben. Und ich glaube, man muss vorneweg echt auch das so ein bisschen aufpassen, dass so diese Unterscheidung in unter Anführungszeichen gute und schlechte Medien, also sprich jetzt digital wie eben Fernsehen, App und Handy und Bücher halt auch ganz schnell eine Frage von Geld und Klasse und vielleicht auch Zugehörigkeit wird. Also eine gewisse Stereotype und Vorurteile reinfällt, weil es ist halt eben die Frage, wer kann sich denn monetär leisten, ein Buch zu kaufen? Weil die kostet im Durchschnitt halt echt so 15, 20 € aufwärts. Oder wer weiß, wie man sich einen Bibliotheksausweis holt? Oder gibt es dort überhaupt Bücher in der Erstsprache der Familie? Oder gibt es sogar in Bücher, in der Buchhandlung ein Buch in derjenigen Sprache, die wir halt zu Hause sprechen? Ich habe zum Beispiel auch, wollte ein norwegisches Buch haben für meine Recherche. Das war echt gar nicht so einfach. Also ich habe eine Buchhandlung in Linz und sogar in Wien angefragt. In Wien eine, die für fremdsprachige Literatur auch so ein bisschen spezialisiert ist. Und die haben mir dann gemeint, so, es ist total schwierig, aus Norwegen eben das Buch zu bekommen. Ich hatte da Glück, eine Freundin fuhr auf Urlaub nach Norwegen und hat das Buch mitgenommen. Und wenn man sich immer anschaut, so ein Streaming-Abo kostet vielleicht im Monat eben die 15 €, die ein Buch kostet. Und was auch noch halt dazu kommt, ist eben zum einen, wer hat Zeit? Digitale Medien, also jetzt ganz grob gefasst, können ja oftmals auch, also müssen nicht alleine konsumiert werden, aber können alleine konsumiert werden. Das heißt, es hat keinen Ausschlag, ob jetzt meine Eltern irgendwie Schichtarbeit machen, schlafen müssen, während ich wach bin und so weiter. Genau, ich glaube, das ist eben das, was ich echt gern betonen würde, so ein bisschen ja, im Kopf zu behalten, eben wenn man über Bücher versus andere Medien spricht. Und gleichzeitig ist ja auch, es gibt ja so großartige, und das hätte ich wahrscheinlich auch nicht sagen müssen, Fernsehserien, Computerspiele und so weiter, die extrem viel Mehrwert auch haben, die sowohl, wenn sie alleine gespielt und geschaut werden, edukativ sind oder auch im Dialog mit anderen stattfinden können. Ich glaube, so der klassische Unterschied zwischen analogen versus digitalen Medien ist wahrscheinlich sicher der, dass man halt für Bilderbücher, auch wenn sie sehr bildbasiert sind, doch immer noch vermittelnde Erwachsene braucht, die lesen können, dass die Kinder nicht selber können. Und somit ist vielleicht auch so ein bisschen dieser, einfach dargestellt, dieses ich konsumiere digitale Medien passiv, unter Anführungszeichen gestellt natürlich, versus Bücher, die man gemeinsam lesen muss oder sich vorlesen muss, sind was Aktives und was im Dialog stattfindet. Also ich glaube, da kommt dann voll schnell der Trugschluss eben, das eine ist besser oder höher gestellt als das andere.
Ja, dieser Beziehungsaspekt letztendlich, dass man während dem Vorlesen und so in Beziehung geht und dass das vermeintlich nicht stattfinden kann, wenn man digitale Medien nutzt, so. Oder? Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, genau, also wie du auch meintest, so, wenn im Café das Kind dann eben dort ist und eben während die Eltern irgendwie oder die wahrscheinlich meistens ja die Mutter, die sich mit der Freundin unterhält, die sich nicht um das Kind kümmern kann oder will und das, wenn das Kind vermeintlich unter Anführungszeichen alles gesetzt, bitte ruhig stellt, weil es mit dem Handy spielen kann. Also da halt dann auch so wieder irgendwie auch so Mom-Shaming und Vorurteile. Es ist halt echt total kompliziert. Eben auch wahrscheinlich dann hinzukommen mit, was sind denn so von früher auch die traditionellen Werte und moderne Mütter in der schnelllebigen Zeit und also ja.
Da werden ganz viele gesellschaftliche Themen an so einem Stück Papier dann abgehandelt, ne, was dann da ist oder eben auch nicht.
Da würde ich auch nochmal nachhaken. Ich habe da eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Kindheit, nämlich wir haben gerade darüber gesprochen, zu Bilderbüchern gehört eben oft dieses Vorlesen. Natascha hat eingehend schon mal erzählt, sie erinnert aus einem Lieblingskinderbuch noch Reime und kann die teilweise immer noch auswendig. Und ich habe ein Buch, in dem als Widmung vorne drin steht, dass ich dieses Buch bekommen habe, weil ich ganz toll auf der langen Autofahrt nach Italien ganz alleine ein Lurchi-Buch gelesen habe. Da war ich 4 oder 5 Jahre alt und ich kannte das Buch schon. Habe das jetzt alleine gelesen. Also ich konnte noch nicht lesen und trotzdem habe ich das Buch gelesen. Und da leite ich jetzt mal draus ab als Interpretation, dass die Illustration ja durchaus eine große Rolle spielt. Oder wie kann man sich das erklären? Kannst du uns dazu was sagen?
Das ist ehrlich gesagt, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt ja das Buch vorher schon gemeinsam gelesen und dann hast du es quasi selbst gelesen. Also eben, da sind wir wieder bei dem Dialog, der stattfindet beim Bücherlesen und bei der Zeit, die man sich nimmt und dann eben auch so dieses Imitieren der Kinder, die das dann eben machen. Und natürlich gleich, ich meine, eben, du kannst dich jetzt noch an so einem erinnern von vor wahrscheinlich über 20 Jahren, einfach weil das dann doch auch so ritualisiert ist bei vor allem Lieblingsbüchern. Und genau so würde ich halt wahrscheinlich auch interpretieren, dass man dann sagt, wieso das Kind liest das Buch ganz, ganz alleine, was ja auch ein sozialer Akt ist, der wiederholt wird. Aber ganz klar kommt auch Bildern im Bilderbuch eine besondere Rolle zu. Und das kam eben auch so bei meiner Recherche heraus. So, die Bilder und der Text sind beides Aspekte, in die gleichermaßen extrem viele Gedanken und Planung fließen und oftmals sie sich vielleicht einander ergänzen, aber dann doch auch in beiden Aspekten, also in beiden Teilen des Buches, sehr viel versteckte Inhalte auch drinnen sind. Und klar, Kinder werden sich wahrscheinlich dann erstmal das Bild nochmals alleine erschließen. Und da kann es auch dann auch sein, dass viele kleine Details einfach noch mehr zu entdecken, die gar nicht eben der Textebene explizit vorkommen. Aber ich würde es gar nicht so sehr unterscheiden zwischen das eine oder das andere ist für das Kind direkter irgendwie das wohl mehr drinnen steckt.
Okay, dann habe ich wahrscheinlich so beides ein bisschen erinnert. Und es macht für mich jetzt auch total Sinn, weil ich mich jetzt auch an Bilderbücher erinnere, in denen riesige Bilder sind und tolle Bildwelten und manchmal dann eben nur ein Satz dabei steht. Aha, das finde ich spannend und das nehme ich schon direkt mit in meinen nächsten Ausflug in einen Bücherladen und muss mich da nochmal mit dem neuen Wissen damit beschäftigen.
Du hast dich ja in deiner Diplomarbeit mit Repräsentation und Diversität in Kindern- und Jugendsachbüchern beschäftigt. Kannst du uns da mal erzählen, was so deine zentralen Erkenntnisse waren? Das ist jetzt wahrscheinlich schwer, das runterzubrechen.
Es war total spannend. Ich habe die Arbeit geschrieben, so quasi während Corona. Und ich wollte erst eben 4 Bücher hernehmen, die ich ganz theoretisch analysieren wollte. Also es waren Erzählungs-Sachbilderbücher, die alle durchweg quasi positiv waren hinsichtlich der Darstellung oder Erzählung von Körper und Vielfalt. Weil ich mir dachte, es ist an sich produktiver zu schauen, was, warum, wo gut funktioniert, anstatt zu sagen, dieses und jenes ist schlecht. Also das kennen wir ja eh alle. Vor allem ich muss zugeben, ich bin ein Mensch, ich übe mich gerne in konstruktiver Kritik, außer manche leichter das rauszupicken, als das, was gut läuft. Und dann war es in der Kommunikation mit meiner Betreuerin, die auch selbst einen Comic schreibt in der Forschung hat, haben wir irgendwie gesprochen, ob es denn nicht ein Mehrwert und eine Möglichkeit wäre, auch mit den Illustratoren und den Autorinnen zu sprechen der Bücher. Um halt eben nicht nur ein theoretisches Analyseraster zu haben und die Bücher zu vergleichen, sondern eben noch mehr herauszufinden, warum denn dieses und jenes entschieden wurde. Eben zum Beispiel, warum wurden die Körper so gezeigt oder warum wurde dieser Aspekt zum Thema Körper ganz ausgelassen. Und da war dann echt so dieser riesig große Aha-Moment, der mich jetzt noch immer weiter prägt, der zu lernen, dass eben in das Entstehen von Büchern so viele Entscheidungsmomente reinfließen, die man oft gar nicht im Kopf hat. Also Bücher, die als Name ja Kinderbücher haben, sind zum Beispiel eine ganz große Zielgruppe im Marketing sind Eltern und Erwachsene. Also die, die das Geld haben, überhaupt Bücher zu kaufen, die müssen mal primär angesprochen werden. Da muss die Buchhandlung, die Mitarbeiterinnen der Buchhandlung müssen das Buch entdecken und dann auswählen, die Buchhandlung zu nehmen, ins Sortiment und wo sie es auch platzieren. Also wie viel Platz kommt dem Buch zu? Und erst wenn es zum Beispiel da überall assortiert ist oder auch in der Bibliothek, wie jetzt angekauft, wie präsent wird es auch da gefeatured, dann können sie es ja erst auch mal Kinder oder Erwachsene entdecken, bevor es dann überhaupt quasi zu den Leserinnen kommt. Genau, und eben diese, man kann sie vielleicht, Gefälligkeit für Erwachsene, die schlägt sich halt echt ganz, ganz krass nieder, was dann überhaupt erst im Kinderbuch zum Beispiel dargestellt werden kann. Also könnte ich jetzt auch noch so ein paar konkrete Beispiele nennen. Es gibt das Buch Liebe deinen Körper von Jessica Sanders und Carol Rossetti, das ist im Zuckersüß Verlag erschienen und da geht es darum, also ist es mit Zielgruppe von Mädchen. Es gibt dann auch noch sein ganzer Kerl, also ganz klar eigentlich binär getrennt in der äußeren Darstellung der Bücher. Aber im Buch ist dann zumindest auf der Bildebene sind schon auch subversiv Körper drinnen, die man als trans oder nicht binär lesen kann, wenn man will. Aber es wird nie benannt. Und es geht auch eben ganz viel um den Körper, aber die Körper sind in ihrer unter Anführungszeichen Nacktheit immer in Unterhose und BH oder Untershirt dargestellt. Und da war ich als Beispiel anfangs skeptisch, ob es nicht irgendwie noch die Ebene zumindest mit dieser Einteilung, es gibt ein Buch für Jungs und ein Buch für Mädchen, also die Binarität, ob das nicht irgendwie was verloren ging. Und dann durch das Gespräch mit der Autorin hat sich echt herausgestellt, Jessica Sanders ist Sozialarbeiterin, die steckt ganz, ganz tief in den feministischen Diskursen drinnen. Die weiß schon, dass eben eigentlich es mehr als diese zwei Binärgeschlechter gibt und man auch Kindern mehr als diese Identifikationsmöglichkeiten anbieten kann und soll. Aber ihre Überlegung war, sie wollte halt mit dem Buch vor allem Familien erreichen, die noch nicht so tief drinnen stecken in diesem progressiven Denken. Und hat sich dann eben entschieden, sie will eben lieber eine breite Masse abholen, als die, die ohnehin schon darüber sprechen. Also ihr Buch hier zum Beispiel auch, weil es eben so eine gewisse Gefälligkeit unter Anführungszeichen hat, in Australien im Supermarkt verkauft. Sie meinte, manche Autorinnen würden das furchtbar finden, wenn Bücher im Supermarkt verkauft werden. Und sie hingegen aber sagt, es ist eigentlich total gut, weil sie ist genau dort, wo man einfach einkaufen geht, wo man eben dann nicht irgendwie einer gewissen Klasse zugehören muss, die sich wohlfühlt in der Buchhandlung oder in der Bibliothek, sondern einfach ein Artikel, der wie in jeder andere auch im Supermarkt so auch nebenbei mitgenommen werden kann, wie halt ein Magazin auch, wo wir ständig mit Körpernormen konfrontiert werden. Genau. Also ich könnte da echt viele, viele Beispiele. Ich meine, vielleicht eines noch, das auch so ein also auch noch ein spannendes Beispiel ist. Es gibt das Buch Alle haben eine Po von Anna Fiske, erschienen im Hansa Verlag. Und das ist eigentlich erst einige Jahre, nachdem es im Original erschienen ist, übersetzt worden ins Deutsche. Also es ist auch ganz klar binär geteilt. Es sind eben immer so auf den Doppelseiten. Auf der einen Seite sind die Kinder nackt, ein Junge, ein Mädchen. Und auf der zweiten Seite gegenüber sind quasi sind Erwachsene, vor allem es geht ganz viel um, wie so die Veränderungen sind im Laufe des Lebens. Und eben die sind wirklich nackt, nackt. Also sehr viel, sehr direktes, sehr progressives drinnen, auch so ein bisschen mit dem Karikaturstil, der wiederum anders auch vielleicht den Dialog für Eltern öffnen kann, über diese Themen zu sprechen, weil das muss man sich ja auch in Erinnerung rufen. Man muss sich ja beim Vorlesen auch so ein bisschen wohlfühlen, über die Themen zu sprechen. Und da können Bilderbücher jetzt auf der Bildebene, wie vorhin angesprochen, total helfen. Also, dass eben vielleicht mal was lustig dargestellt wird. Dann irgendwie merkt man so, dass man vielleicht als Erwachsene, der das Buch liest, sich jetzt auch nicht so fürchten muss vor diesem und jenem, was jetzt thematisiert wird. Genau, ich habe halt mit Anna Fiske das Buch gesprochen und Kritik, die eben an dem Buch oft auch genannt wird, ist eben diese ganz klare Darstellung, das ist das Mädchen, das wird später mal so aussehen, das ist der Junge, der wird als mal so aussehen. Und da war es schon als im Gespräch das Thema, dass das Buch, sie macht ganz viele Bücher zum Thema Körper und hat mittlerweile auch, also sie macht ganz viele Testlesungen mit Kindern, auch im Entstehungsprozess der Bücher und hat da in neueren Büchern auch schon das gemacht, dass sie zum Beispiel bei Familienformen auch Familienformen, die nicht Mutter, Vater, Kind sind, drin hat. Oder bei dem Buch, das heißt, hier macht mein Baby, ist auch eine einzelne Frau, die sich ein Kind wünscht, wo eben drüber steht, dass sie einfach kein, also das Kind nicht selber zeugen kann, weil sie nur Eizellen hat und keine Samenzellen hat. Also da sieht man zum Beispiel, dass sie über ihre die Schaffenszeit der Bücher sich selber auch total weiterentwickelt hat. Wenn man aber jetzt nur das singuläre Buch ansieht, das sie selbst, glaube ich, das 2019 erschienen ist, kann man sagen, so, wow, Anna Fiske macht total irgendwie unter Anführungszeichen outdated Bücher. Und es ist halt so, nein, es ist halt einfach nur eine Teilaufnahme von einem Moment, wo das Buch halt so abgegeben wurde. Und wenn man eben dann die anderen Werke vergleicht, merkt man so, ah, das ist so wie bei uns ja auch der gesellschaftliche Diskurs ist, der sich ständig weiterentwickelt, ist ja auch bei einer Autorin oder Illustratorin das Buch jeweils nur eine Momentaufnahme.
Also du holst mich damit total ab, was du gerade sagst mit dieser doppelten Adressierung. Und ich muss hier an der Stelle auch gestehen, dass ich das auch schon gemacht habe, Bücher zu kaufen, um Themen einzuschleichen bei Leuten, die ich gerne mit was konfrontieren wollte, bei dem ich wusste, wenn ich das jetzt direkt anspreche, dann wird es schwierig, dann wird es komisch. Aber wenn ich das in diesem Bilderbuch mitgebe, weil mir das wichtig ist oder weil ich das schön fände, wenn das die Kinder auch erreicht, dann geht das wahrscheinlich.
Aber das ist ja genau das extrem Großartige. Also ich finde, es hilft ja auch total. Also ich habe zum Beispiel selber so viel gelernt. Ich habe durch diese Auseinandersetzung mit Bilderbüchern und zu sehen, wie Körper in aktuellen Bilderbüchern dargestellt werden, so viel auch gelernt mit über 30, meinen Körper einfach viel besser und ganz anders zu akzeptieren. Also keine Ahnung. Als ich dann, ich habe halt total lange BHs getragen, die halt irgendwie nicht wirklich gepasst haben, aber es war mir irgendwie auch zu unangenehm, in einen Fachhandel zu gehen, um mich da hinzustellen und dann womöglich jemanden zu haben, die den Vorhang aufmacht und sagt, kann ich noch helfen? Total wertfrei, aber einfach nur da, ich mir gedacht habe, nein, ich will, also mein Körper sieht nicht so aus, wie er aussehen soll und ja. Und wirklich so von ein paar, also irgendwie so von einem Jahr oder so war es, wo ich mir dachte so, okay, ich gehe jetzt einfach in den Unterwäschefachladen und sage, ich hätte gern dieses und jenes. Dann war ich in der Umkleidekabine, habe mir gedacht so, okay, passt. Alle Körper sehen anders aus. Meine ist auch okay. Habe dann eben probiert, dann kam die Verkäuferin eben, hat so langsam in den Vorhang reingespielt und ich habe dann gesagt so, können Sie mal schauen? Und die dann so, ja, okay, das da, nee, ich bringe mir noch eine andere Größe. Also jetzt, ich finde auch, Bilderbücher können halt bei Erwachsenen so total viel, keine Ahnung, ist jetzt in Bezug auf Körper vor allem, Freundschaft und Frieden schließen mit dem, weil wir halt echt so in egal welchen Medien, also jetzt sind Werbung, digital, analog, aber eben auch in, ich meine, ich glaube, selbst die Bilderbücher, die wahrscheinlich wir alle drei in unserer Kindheit hatten, haben halt echt halt noch ganz, ganz anders ausgesehen. Und ob jetzt dann wirklich direkt, dass uns besagt, so und so sehen Körper aus, oder wir sehen sie halt nur einfach ständig tagtäglich und verinnerlichen das halt. Und da hat auch dann Amelie Perschan, die, wie siehst du denn aus, Illustrator gemeint, sie hat halt wirklich für das Buch ganz neu lernen müssen, sich Körper anzusehen. Also sie saß dann irgendwie in der Bahn, im Bus oder auch beim Yoga oder mal im Hallenbad, wenn sie mit den Kindern dort war und hat sich einfach versucht, Körper anzusehen. Wie sie wirklich aussehen, wertfrei, aber einfach nur um so ihr ihre quasi gedankliche Bibliothek zu erweitern, die sie dann einfließen lässt ins Buch. Ja.
Das finde ich einen total spannenden Punkt und auch deine Anekdote, die du erzählt hast, so schön zu hören, wie das eben Erwachsene auch bestärken kann. Also sehr was sehr Positives, was du beschrieben hast. Und ich muss da gleich dran denken, wie ich mich immer wieder mit Studien auseinandersetzen muss in verschiedenen oder auch freiwillig auseinandersetze, wann es eigentlich losgeht, insbesondere bei Mädchen damit, dass sie sagen, ich muss eine Diät oder ich möchte eine Diät machen, ich bin unzufrieden mit meinem Körper an verschiedenen Stellen. Also das sehen wir ja schon sehr, sehr früh und man sieht, dass es teilweise auch früher losgeht, diese Unzufriedenheit mit dem Körper. Und da habe ich mir jetzt gerade gedacht, Mensch, so ein Buch, wer weiß, was das tatsächlich auslösen kann oder inwieweit man zumindest da eine Bestärkung schaffen kann in einem jungen Menschen. Diese Ideale, mit denen wir alle sowieso ständig konfrontiert sind, egal in welchen Medien, zu denen zumindest innerlich so eine Stärke gegenüber denen aufzubauen und zu sagen, ja, ich sehe das und wir werden wahrscheinlich alle noch lang davon beeinflusst sein, aber ich bin ein bisschen mehr okay mit mir selbst und kann da vielleicht so reinwachsen. Und dazu braucht es ja dann vielleicht unter anderem, ich glaube, da gehört noch mehr dazu oder kann es ein Anstoß sein, solche Bücher zu haben, die mich in sowas bestärken. Da würde ich auch anschließen. Weil das zeigt ja, dass man, wenn man auf sowas achtet, man einen riesigen positiven Effekt haben kann. Gibt es denn noch andere Punkte, Themen, wo du sagst, beim Kauf von Bilderbüchern darauf zu achten, das lohnt sich? Und das kannst du so empfehlen, weil du hast ja einen riesigen Wissensschatz auch über deine Diplomarbeit hinaus dir angeeignet.
Also ich glaube, zum einen würde ich nochmals an den Punkten relativ anfangs anknüpfen, Bibliotheken zu nutzen. Beziehungsweise zu schauen, gibt es Bücher in Bibliotheken und oder wenn es sie nicht gibt, dass man halt anfragt. Also viele Büchereien können ja auch gewisse Titel ankaufen. Ich war zum Beispiel die Bücherei bei uns, ich habe letztens nachgesehen, die hatten von den Comics, die ich testweise gesucht habe, keinen einzigen gehabt, wo ich mir auch mal dachte, so, okay, vielleicht schaue ich mal nach, ob man da deren Ankaufswünsche oder Vorschläge geben kann. Manche Bücher gibt es, die man, sieht man sich immer wieder an, andere Bücher sind vielleicht auch Bücher, aus denen man hinauswächst, also die man dann vielleicht nicht selber besitzen muss oder eben weiterschenken kann. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, das war auch so ein Learning aus der ganzen Auseinandersetzung mit Bilderbüchern, man muss sich selbst auch den Druck rausnehmen und den Druck aus Büchern rausnehmen, zu sagen, ein Buch muss perfekt sein. Also ein Buch kann irgendwie, also es gibt gar nicht das eine perfekte Buch. Es ist einerseits ist es immer eine Frage, eben wie vorhin schon erwähnt, es ist eine Momentaufnahme und irgendwann musste halt einfach der Verlag das Buch in den Druck schicken. Und wahrscheinlich jede Autorin, Illustratorin oder wir selber auch werden es kennen, wir schreiben den Text und schicken ihn ab, weil die Deadline da ist. Und am Tag darauf fällt uns ein, oh, das hätte ich anders machen können. Genau. Und dann eben, auch für jedes Kind ist jedes Buch ganz unterschiedlich, ob es auch genau so ankommt, eben wie vorhin schon angesprochen. Es gibt so viele unterschiedliche Illustrationsstile, zum Beispiel dem einen Kind gefällt der eher karikaturhafte Stil vielleicht, weil es auch einfacher ist, dann Dinge mit Humor zu nehmen. Für andere ist das vielleicht befremdlich und die haben halt lieber eine weichere und rundere Zeichenart. Also ich würde immer total dafür plädieren, nicht den Druck zu haben, sich zu denken, ich muss mich da jetzt voll reinfuchsen, das Buch muss perfekt sein. Genau, aber wenn man jetzt wirklich hergehen will und sagt so, okay, wo fange ich denn an, um mir ein Buch zu finden, weil ich mir denke, ich würde gern eins verschenken zu diesem und jenem Thema oder für diese und jene Altersgruppe, dann gibt es zum einen ja wirklich mittlerweile total viele Buchblogs oder auch Instagram-Accounts, die Bücher empfehlen. Da ist es auch ganz spannend, weil irgendwie so jeder Buchblog macht es halt aus so einer anderen Perspektive raus, wo man sich halt dann ja gut durchklicken kann und überlegen kann, welche entspricht mir denn, also will ich mich hier auf Themen spezialisieren oder eben so einen Rundumschlag haben. Also ich glaube, da kann man sich echt viel raussuchen. Wovon ich so auch ein Projekt, von dem ich sehr begeistert bin, ist Wischlefant. Ja, es gibt es auch auf Instagram und ist als Website kann man da Wunschlisten anlegen und die mit Freunden in der Familie teilen. Und da lädt Annika immer wieder Expertinnen auch ein, zum Beispiel Wunschlisten zu erstellen, so als Kaufempfehlungen für Bücher zu einem gewissen Thema. Also das glaube ich echt das Internet extrem guter, großer Pool, um rauszusuchen. Und auch Buchhandlungen. Also zum Beispiel bei uns, die Buchhandlung, gibt es eine Verkäuferin, die sich wirklich, wirklich auf Kinderbücher spezialisiert. Und das wusste ich anfangs gar nicht. Und da habe ich mich halt so mal, ich habe mal Bücher, einen Buchpreis bekommen haben, bestellt und die abgeholt haben. Und ich so, ach, das sind alles so super Bücher und kennen Sie das schon? Also irgendwie ganz unverhofft stößt man dann oft auch auf Menschen im Alltag, die sich irgendwie gut auskennen oder die auch einfach ein gutes Auge dafür haben. Genau.
Cool. Also ich habe mir direkt Wischlefant mitgenommen. Finde ich richtig cool, die Idee, dass man da auch so eine Art Wunschlisten anlegen kann, was man dann auch weitergeben kann, weil ich raste ehrlich gesagt aus, wenn ich das nächste Bilderbuch hier kriege zum Thema So sind die Rettungswagen. Davon haben wir jetzt, glaube ich, 10 und ich möchte sie nicht mehr sehen in diesem Haushalt. Genau, deswegen andere Themen wären für mich sehr, sehr herzlich willkommen hier im Kinderzimmer.
Das Tolle an Wischlefant ist eben für Eltern, man kann sich Listen anlegen und hinschreiben, auch wie viele man von diesem Artikel will. Und da gibt es einen Link, den man verschickt, wo dann die Schenken anklicken können, was sie verschenkt haben und man selber sieht aber nicht, ob das schon verschenkt wird. Das heißt, obwohl es eine Wunschliste ist, habe ich den Überraschungsfaktor noch, ob es dann wirklich geschenkt wird. Aber ja, man umgeht eben das Doppelte und Dreifache Schenken.
Ich muss ja auch sagen, dass mir das gar nicht so bewusst war oder zumindest nicht so bewusst im Kopf war, wie viele Themen in Bilderbüchern, in Kinderbüchern auch behandelt werden. Also diese klassischen Themen, wir wissen ja sehr genau, wie verläuft so Entwicklung von Kindern, was sind halt Themen, die gut kommen, Freundschaft, Abenteuer erleben, Bauernhof oder Fahrzeuge. Sind ja zum Beispiel so Themen, die ganz gut ankommen. Aber was es ja auch gibt, sind Kinder, die ganz einschneidende Erlebnisse haben, über die es total schwer ist zu sprechen. Das hat mich zum Beispiel total beeindruckt oder beeindruckt mich immer wieder, dass es Bücher gibt, die mit wahnsinnig schweren Themen, die aber Kinder eben auch ereilen, sich auseinandersetzen, wie der Tod oder der Tod von einem nahen Familienmitglied oder dass man in einer anderen Ausnahmesituation aus irgendeinem Grund selbst ist oder auch jemand in der Familie da drin ist und man dann irgendwie ja erreichen möchte, dass ein Kind das auch begreifen kann. Das hat mich total beeindruckt, auch an der Auswahl an Büchern, die du auf deinem Instagram-Account gezeigt hast. Und das wäre so meine abschließende Frage. Hast du so vielleicht drei Bücher, wo du sagst, die kann ich gerade irgendwie besonders empfehlen. Das hat mich besonders beeindruckt oder das ist ein Thema, das da ganz toll aufgearbeitet wird, einfach um so ein bisschen so die bunte Vielfalt zu zeigen, die es eigentlich auch gibt. Weit mehr als Rettungswagen und Abenteuer auf dem Bauernhof und in der Schule haben wir einen Streich gespielt.
Da passen jetzt meine Bücher, die ich mir vorbereitet habe, gar nicht so gut rein, denn eine Überleitung. Aber vielleicht zum Thema Tod noch. Das kennt man vielleicht eh so, man alle paar Monate oder so räumt mal die Bücherregale um zu sehen, was man alles hat. Und ich habe dann kürzlich mal meine Bücher sortiert nach Überthemen, die mir gar nicht so arg bewusst waren. Und plötzlich habe ich festgestellt, ich habe total viele eben mit dem Motiv Tod und Vergänglichkeit. Und habe die jetzt so nach und nach geteilt und dann auch festgestellt, also ich zum Beispiel habe halt bei uns ist sehr früh ein Familienmitglied gestorben und es gab so ein Buch zum Thema Tod. Und das ist noch eine Bucherinnerung, die ich wirklich habe, wo dann meine Mutter sich Zeit nahm und meinte, sie müsste jetzt mit uns das Thema Tod bei den Gute-Nacht-Geschichten verarbeiten. Und das fand ich total, also da war ich wirklich als Kind, habe ich da gemauert und mir gedacht, so, pff, kann ich nicht, will ich nicht. Und deswegen fand ich es jetzt so spannend, eher so diese ganzen Bücher nach und nach zu teilen, weil man wirklich auch sieht, mit welcher Vielfalt das Thema Tod auch dargestellt werden kann. Und manche, die dann eben gehen, es gar nicht so explizit um Tod zum Beispiel geht, sondern es gibt auch ganz oft das Motiv des Baumes und der Jahreszeiten, die sich ja verändern und der Zyklus von Frühling bis Winter, der ja auch quasi erwachen, wachsen und dann der Tod und die Vergänglichkeit ist, wie man auch das Thema so ein bisschen aufgreifen kann. Ich habe mir als drei Buchbeispiele, ich finde es total schwierig, es gibt ja so viele, die ich empfehlen könnte. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ich überlege mal, welche Bücher, die jetzt eher so neuer in meiner Sammlung sind, die ich gerade total großartig finde. Und habe mir unter anderem eins zum Thema Körper und Kunst ausgesucht. Das ist das Pappbildbuch von Ja bis Nein ist alles erlaubt. Das ist im Axe Verlag erschienen von Cornelia Lindner und Verena Czerwinjak. Und das ist ganz extrem klasse, weil es irgendwie so anhand von einem Wohnhaus, in dem man viele verschiedene Familien sieht, immer wieder Situationen aufgreift, wo Kinder konfrontiert werden mit der Frage, ob sie das wollen oder nicht wollen. Also zum Beispiel ein Moment, den sicher alle Kinder kennen, ist die Begrüßung der Großeltern und da fragt halt dann irgendwie der Opa so, willst du mir einen Willkommensgruß geben oder nicht? Und dann steht also nach diesem kleinen Absatz eben auch als gemeinsame Gesprächsfrage für die Vorleserinnen und für die Kinder eben, wie ist denn das bei dir so? Und an den Büchern der beiden finde ich auch noch ganz gelungen, dass die wirklich sehr klischeefrei sind und auch ganz oft Namen und Darstellungen von Kindern gewählt werden, die offen lassen, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen oder zugewiesen werden können. Genau, dann noch ein Comic, den ich vor kurzem bekommen habe, ist ein Comic für Erwachsene, aber passt auch zum Thema Körper. Der heißt Kinkerlitzchen und ist von Marie Sann und Jan Krehl. Ist im Splitter Verlag erschienen und ist ein Comic, wie gesagt, für Erwachsene, so ein bisschen im Stil von der Netflix-Serie Sex Education. Also auf den ersten Blick kann es vielleicht so ein bisschen abschreckend wirken, weil es ist halt wirklich so, es geht um Kink und Sexpositivität, also auch explizite Darstellungen, aber es wird in kurzen Episoden erzählt und es geht immer wieder um Consent, Aushandlung und dass Consent einfach ein Prozess ist und dass, wenn man erstmal ja sagt, kann man immer noch die Meinung ändern und es ist okay, Dinge auszuprobieren und zu schauen, wie man sich damit fühlt. Genau, und ich glaube, ist auch spannend, wenn man selbst jetzt nicht unbedingt sich als Kink oder besonders Sex aufgeschlossen oder darüber zu sprechen, eben fühlt, weil das ist eben das Tolle am Buch, man kann das alleine durchlesen, man kann es dann so und so lange durchlesen und dann auch wieder weglegen. Und als drittes Beispiel, und da würde ich gerne noch aufgreifen von dir, Natascha, vorhin auch das Thema Freundschaft. Ich finde das total wichtig. Und ich liebe es immer zu schauen, welche Bücher es gibt, die so ein bisschen vielleicht im Stil von Pippi Langstrumpf sind, aber ein kleines bisschen gleichberechtigter. So, Pippi Langstrumpf war total großartig für ihre Zeit, aber wenn man genau hinschaut, finde ich halt, die Dynamiken sind mitunter ein bisschen schade, dass, keine Ahnung, Annika ist die Spaßverderberin, damit Pippi und Tommy noch toller sind. Und was für mich so ein extrem gelungener Comic ist, eine Serie, es gibt mehrere Bände, ist von Thomas Wellmann, Nika Lotta Mangold. Und das sind eben drei Freundinnen, die alles erleben, von Abenteurerinnen sein, ein Baumhaus bauen, Quatsch machen, verliebt sein, irgendwie so alle Emotionen und Charaktereigenschaften, die einfach Mädchen haben können. Genau.
Cool, da kann man sich doch direkt was auf die Wunschliste jetzt setzen, würde ich sagen, oder?
Ja. Ganz, ganz lieben Dank. Da sind doch schon mal ein paar Themen dabei. Und wenn ihr, die ihr uns gerade zuhört, noch mehr Tipps haben wollt, Empfehlungen, dann, Ilona, verrat uns noch mal schnell, wie dein Instagram-Account heißt, den wir natürlich auch verlinken in den Shownotes.
Genau, mein Instagram-Account ist ilona.stütz, ist mit UE geschrieben. Und ich kann auch noch mal total gerne einen Post machen mit den Büchern, die ich empfohlen habe, und auch mit den Büchern, vielleicht, die ich in meiner Diplomarbeit so ein bisschen mehr analysiert habe. Genau, könnt ihr ja vielleicht auch gerne teilen.
Ja, auf jeden Fall. Cool, das ist doch ein besonderer Service, die ganzen Sachen nochmal zum Nachlesen, weil das sind tatsächlich manchmal so Nachfragen, die wir dann auch kriegen. Wie heißt das jetzt nochmal? Deswegen sehr, sehr gerne. Also Ilona, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du ja, uns bereichert hast mit deinem Wissen und eben so ganz viele Aspekte von Kinderbüchern ja, uns gezeigt hast, die da alle mit reinspielen, die auf den ersten Blick oft ja, ja gar nicht entdeckt werden oder beachtet werden. Vielen, vielen Dank.
Auch von mir.
Ja, danke für die Einladung.
Da kann man ja sagen, wahnsinnig viel Input drin. Ich habe richtig Bock, nochmal auf Insta unterwegs zu sein bei Ilona und auch mir in einer Buchhandlung das bald zu Gemüte zu führen. Ich weiß nicht, wie es dir
Ja,
geht.
absolut. Also ich liebe Bilderbücher. Ich finde das ganz arg schön und freue mich über die neuen Erkenntnisse. Und zum Glück wohne ich recht weit weg, weil, wie wir auch schon besprochen haben, sind die Dinge auch teuer und da kann man sich schnell mal hinreißen lassen.
Du sagst es, du sagst es. Und die Frage, die mir jetzt aber noch auf der Seele brennt, und die brennt mir ja immer zum Abschluss unseres
Klar.
Podcasts auf der Seele: Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Du, 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 du. Oh, harter Themenwechsel jetzt von Kinderbüchern zu dem, was ich gelernt habe. War ehrlich gesagt gar nicht mehr diese Woche, aber möchte ich trotzdem erwähnen, weil ich es wirklich spannend fand. Ich habe ja hier im Podcast schon mal erzählt von Houston News, diesem Projekt, was unter anderem oder federführend von der Deutschen Presseagentur gestaltet wird, mit diesem tollen Newsletter, von dem ich Fan bin, wo wir ganz viele Tipps und Initiativen und Projekte kennenlernen können, die vor allem auch Lehrkräfte sehr, sehr gut gebrauchen können und in ihrem Unterricht verwenden können. Und wir sind aufmerksam gemacht worden auf einen Kooperationspartner von Houston News, nämlich das Europäische Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung. In Leipzig sitzen die. Und die haben eine Seite, eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Fit for News. Und da haben die für Lehrkräfte Material, das man einfach direkt schon verwenden kann für die Schule. Und das kann ich echt empfehlen. Das kann man einfach im Schulunterricht einsetzen. Man kann, um sich selber weiterzubilden, nutzen. Es gibt einen Podcast zu Fit for News. Und es sind einfach Themen, ja, die gerade brennen und bei denen vielleicht Lehrkräfte auch manchmal sagen, oh ja, das würde ich irgendwie gerne ansprechen oder ich weiß, es wäre wichtig, aber ich weiß jetzt gar nicht wie. Und da wird es schon gemacht. Zum Beispiel der Fall von Prinzessin Kate haben wir vielleicht alle noch so ein bisschen im Kopf. Dieses Bild, was nach einer langen Pause von ihr aufgetaucht ist, wo dann relativ schnell klar war, das ist irgendwie mit KI generiert worden, da stimmt irgendwas nicht auf diesem Foto. Genau, und gerade zu sowas haben die dann einfach einen Lerninhalt erstellt, mit dem man dann eben ganz schnell genau so ein Thema mal aufgreifen kann und im Unterricht integrieren. Also, wenn ihr da Unterstützung brauchen könnt, dann klickt euch da mal gerne durch bei Fit for News. Wir packen das auch in die Shownotes. Ich finde das ganz, ganz viel Tolles auf dieser Seite, was man ja, sich kostenlos schnappen und verwenden kann. Und deswegen Empfehlung von mir. Und was hast du gelernt?
Passend ein bisschen dazu, finde ich. Es ist mein Learning oder ein Teil davon. Und zwar finde ich, in den letzten Wochen, seit unserer letzten Aufnahme, sind super viele Jugendstudien rausgekommen. Unter anderem eine meiner absoluten Lieblingsstudien immer, und zwar die Shell-Jugendstudie, die so die ganze Generation sich anschaut, wie sich Werte entwickelt haben. Es ist die Sinus-Jugendstudie rausgekommen, wo es um diese Sinus-Milieus und so weiter auch geht. Und es ist auch, die heißt Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. rausgekommen. Und das war irgendwie ganz schön viel. Und da könnte ich ganz viel mitnehmen, rausnehmen, was ich da rausgelernt habe. Und es passt eigentlich zu dem, was du gesagt hast, dass in der Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 zum Beispiel auch vorkommt, dass so die erste Nachrichtenquelle einfach Social Media ist. Also wenn man jetzt absieht, das haben wir in der Gym-Studie schon gesehen, von persönlichen Gesprächen, dann ist einfach Social Media eine extrem wichtige Nachricht, also die wichtigste Nachrichtenquelle für junge Menschen. Da können wir uns immer fragen, was heißt das eigentlich für uns? Was ich aber herausheben wollte, was ich sehr spannend fand, in dieser Trendstudie wird auch so ein bisschen geschaut, wie ist eigentlich die persönliche Zufriedenheit in ganz verschiedenen Themen. Also da geht es zum Beispiel um die eigene finanzielle Lage, berufliche Chancen, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit, soziale Anerkennung und das eigene Leben allgemein. Und da wird einmal für sich selber gefragt, wie bist du da gerade? Und da, das ist bei in allen Bereichen, bei den Jugendlichen, die zwischen 14 und 29 waren, ganz, ganz okay, ganz gut ausgefallen. Und vor allem spannend ist, wenn man anschaut, wie erwartet ihr, wird es in den nächsten 2 Jahren dort sein? Also wird sich das verbessern oder verschlechtern? Und es ist relativ typisch für eine junge Generation, dass sie eigentlich eine Verbesserung erwarten. Und in Bezug auf die persönliche Situation sieht man auch in der Studie ganz deutlich, ja, sie erwarten grundsätzlich eine Verbesserung in all den Lagen, die ich gerade schon vorgelesen habe, für sich selbst. Und dann wird das Gleiche aber auch nochmal, beziehungsweise mit ähnlichen Themen nochmal gefragt, wie seht ihr das denn in der Gesellschaft? Da wird dann zum Beispiel gefragt, wie schätzt ihr da die Lebensqualität ein, die wirtschaftliche Entwicklung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder politische Verhältnisse? Und die werden nicht so gut eingeschätzt. Und da wird auch, wenn sie in die Zukunft blicken, sogar eine stärkere Verschlechterung noch erwartet. Also, dass die wirtschaftliche Entwicklung sich noch verschlechtert, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt sich noch verschlechtert und auch die politischen Verhältnisse. Und das ist eher ungewöhnlich für eine junge Generation, dass sie so düstere Zukunftsaussichten eigentlich haben. Das fand ich sehr spannend. Ich finde das ganz wichtig im Kopf zu haben, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, wie die eigentlich auf die Zukunft blicken und was wir auch tun können, um diesen Blick vielleicht zu, und ich will nicht sagen verbessern, weil ich will auch nichts aufzwingen, aber ihr könnt mir vielleicht folgen. Also was können wir denn tun, damit junge Menschen wieder mehr Zuversicht haben, nicht nur in die eigene Situation, also das ist ja schon mal gut, dass man sagt, es läuft alles nicht so gut, aber ich kriege das schon hin. Das finde ich ist schon eine ganz gute Sache. Aber wie kriegen wir es vielleicht auch zusammen hin? Das wäre so ein Ding. Fände ich spannend.
Ja, wow, so viele Studien auf einmal. Kim, das habe ich alles zum Beispiel überhaupt nicht mitgekriegt. Also jede Menge Möglichkeiten, was man hier alles nochmal nachlesen kann, weil relevant, wer mit jungen Menschen zu tun hat. Ich fasse mir da gleich mal an die Nase und weiß, was ich zu tun habe.
Also deswegen müssen wir jetzt hier Podcast-Feierabend machen, damit Natascha sich auf die lange Bank legen kann, aber halt nicht um zu chillen, sondern um zu schmökern in den Studien. Als hättest du nicht schon genug zu tun mit den Kinderbüchern.
Ja,
halt.
Ja.
Kommen jetzt auch noch die dazu.
So ist das.
Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne verabschieden wir uns auch schon für heute. Alle wichtigen Sachen, die wir heute genannt haben, packen wir euch in die Shownotes. Wir werden natürlich auch auf Instagram, wo wir als mediali.podcast zu finden sind, euch den Account von Ilona und die Dinge, die es sich lohnt zu verlinken, euch verlinken. Wenn ihr den Service wollt, da direkt draufklicken zu können, dann schaut doch da mal vorbei. Wenn ihr Fragen habt, uns was mitteilen wollt, dann schreibt uns eine Mail an mediali.podcast@gmail.com. Könnt uns auch eine Spende hinterlassen für unsere Arbeit. Das findet ihr auch alles auf Instagram. Wir freuen uns.
Ja, und damit sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.